D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Und darin machen wir euch mal so richtig fertig. Also viele von euch kennen das, ja? Nur noch schnell fertig machen, ein bisschen aufbrezeln vor dem Spiegel oder gleich, ist ja schon fast dunkel, mal richtig Bett fertig machen. Schlafanzug und Radio an, denn nichts ist schöner als dieses tolle Gefühl. Also Radio hören ist das eine, aber dieses Fertigsein. Der Radiowissen-Reporter Stefan Beuting muss für dieses Gefühl heute noch ein bisschen was tun. Stefan, was?
Einen Beitrag machen, genau den ich sonst eigentlich zu diesem Zeitpunkt allerspätestens schon fertig habe.
Was hast du denn heute gemacht, dass der noch nicht fertig ist?
Wir haben das so abgesprochen. Erinnerst du dich nicht?
Doch, weiß ich nichts von.
Nein, fertig machen wollten wir auch mal als Prozess darstellen. Und der Prozess ist nun eben in die Sendung verlegt. Das Stück soll gleich fertig werden.
Das heißt, ihr dürft mit Stefan mitleiden. Der wird immer wieder auftauchen. Endlich fertig. Das absolute Glücksgefühl. Das ist die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Ich bin Sven Preger und freue mich schon aufs Fertigsein. Fast genauso wie Antje.
Ich hoffe es. Ich sehne diesen Tag auch schon sehr entgegen, ja.
Endlich fertig. Was für ein Glücksgefühl.
Und jetzt kommen sie nochmal, die Deutschen, über die linke Seite. Ball kommt in die Mitte rein. Die Möglichkeit für Götze. Tor! Tor für Deutschland!
War das schön.
Mario Götze macht das 1:0. Die Flanke auf den kleinen Wunderzwerg.
So was von fertig.
Der nimmt den Ball an am 5-Meter-Raum.
Danach
und schiebt ihn
die Deutschen
vorbei.
Weltmeister geworden. Frauen haben gejubelt, Männer haben geweint und ein Land war endlich wieder wer.
Und jetzt ist Schluss. Deutschland ist Weltmeister!
Was für eine Teamleistung. Darüber, also Teamleistung, hat Janine Ohlert ihre Doktorarbeit geschrieben, ist Sportpsychologin passenderweise und arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der SPOHO hier in Köln, also an der Sporthochschule. Und mit ihr habe ich heute Nachmittag gesprochen und wollte als erstes von Janine wissen, was mache ich, um das fertig nach einem solch großen Triumph tatsächlich richtig zu genießen?
Das Wichtigste ist freuen. Und sich wirklich auch mal belohnen dafür.
Wie muss das aussehen, wenn so ein großes Ziel ist?
Ja, groß. Also das ist ja wirklich eine Geschichte. Wenn ich wirklich so ein langfristiges Ziel habe, und in dem Fall war es ja nicht nur ein Ziel der Mannschaft, sondern irgendwie auch ein Ziel des ganzen Landes, kann man ja schon fast sagen, ja, endlich mal wieder Weltmeister zu werden, dann ist das einfach eine Situation, wo man wirklich auch mal feiern darf und wo man sich wirklich auch mal ausgiebig freuen darf. Das machen wir Deutschen, glaube ich, irgendwie viel zu wenig. Das wird zu wenig gewertschätzt, wenn man mal was Schönes erreicht hat.
Das heißt, da darf man dann auch mal über die Stränge schlagen?
Ja gut, das muss ja jeder selber entscheiden, wie ich dann feiern will. Wichtig ist irgendwie, dass das positiv bleibt. Ne? Also dass das für mich selber irgendwie, dass ich halt das Gefühl habe, jawohl, ich habe das geschafft. Und ich will einfach auch mich belohnen jetzt dafür, wie auch immer das aussieht. Ob das dann ein Urlaub ist oder ob jemand dann sagt, okay, darauf musste ich jetzt die ganze Zeit verzichten. Ich habe jetzt die ganze Zeit total wenig Alkohol getrunken, deswegen besaufe ich mich jetzt 3 Tage lang. Ja, auch das ist okay.
Jetzt war es ja für einige Spieler in der Mannschaft sogar so, die waren 2006 schon dabei, als Deutschland das Sommermärchen war. Dann scheitert man 2010 und läuft 2014 neu an. Mhm. Vor allen Dingen damals ja auch in dem Wissen, oh, noch keine europäische Mannschaft in Südamerika gewonnen. Also sehr unwahrscheinlich, dass es auch klappt. Mhm. Muss ich was Besonderes tun, um die Spannkraft über so einen langen Zeitraum dann aufrechtzuerhalten?
Mhm. Also ich glaube, es ist halt schon so, gerade wenn man eben das schon zweimal versucht hat und im Grunde gescheitert ist, hat man einfach eine extrem hohe Motivation schon von innen raus. Also da muss ich gar nicht mehr so viel mehr von außen dazugeben, weil man weiß eigentlich, je mehr ich Motivation versuche von außen zu regeln, desto eher geht das Innere kaputt. Also es ist eigentlich am besten, wenn ich genau so eine Situation habe. Das heißt, ich bin schon ein paar Mal kurz dran vorbeigeschrammt und weiß jetzt, okay, die Fehler, die ich damals gemacht habe, die mache ich dieses Mal nicht mehr. Ich mache alles besser und das führt allein automatisch schon dazu, dass ich mich wirklich akribisch vorbereite und das haben sie ja wirklich gemacht. Also die haben ja wirklich bis ins kleinste Detail alles vorgeplant, langfristig und dann auch vor Ort die Tagesabläufe geplant, sich auf die Spiele wirklich vorbereitet und dann wirklich ja zum Teil auch den Tagesablauf vom Spiel nachsimuliert. Das heißt, wirklich auch am Tag vorher schon zur gleichen Zeit aufgestanden, zur gleichen Zeit dann auch belastet, einfach damit die sich dran gewöhnen konnten, die Spieler. Wie sieht mein Tagesablauf morgen aus? Also wirklich sehr professionell und ich glaube, das ist einfach auch dem geschuldet, dass sie das alle wirklich wollten, von innen raus.
Keine Angst vorm Scheitern, die mich dann auch lähmen kann?
Das ist natürlich eine Sache, die kann immer dabei sein. Ja, gerade wenn ich schon zweimal gescheitert bin, muss ich mich damit auseinandersetzen. Ist das wirklich was, was mich tatsächlich hemmt? Ja, also im Grunde ist eine Grundanspannung nicht schlecht. Aber man weiß halt, dass wenn man über so einen gewissen Spannungspunkt rausgeht, dann ist es eben schlecht für die Leistung. Aber deswegen war ja auch eben ein Sportpsychologe mit vor Ort, der genau für sowas zuständig war. Und ich gehe mal davon aus, dass er genau solche Fälle eben versucht hat aufzufangen.
Jetzt hast du gerade gesagt, auch sowas wie Tagesablauf strukturieren kann helfen. Heißt das auch, man muss sich das irgendwie in Etappen zerlegen? Also wir haben von mir aus auch die Quali fürs Turnier geschafft, dann darf man schon mal feiern. Ist das ein Mittel?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich so ein Ziel habe, was so super langfristig ist, ist es ganz wichtig, dass ich anfange, mir das in kleine Schritte zu zerlegen und dann wirklich auch mir Zwischenziele im Grunde setze. Sachen, die ich erreichen will und wo ich dann auch wirklich sage, in dem Moment, wenn ich sie erreicht habe, dann darf ich mich auch erstmal freuen. Klar sollte das dann eben keine so eine Riesenparty sein, wie eben jetzt nach einem WM-Sieg, aber ich darf mir dann zum Beispiel auch schon mal was gönnen. Und ich glaube, das wird auch schon gemacht auf manchen Ebenen, also dass der Trainer dann halt sagt, okay, dafür ist jetzt morgen irgendwie trainingsfrei, ja, aber man kann es auch wirklich auf persönlicher Ebene mal machen und kann sagen, okay, ich bin jetzt auch froh, ich habe das Ziel für mich jetzt auch erreicht und dann gönne ich mir halt auch mal was. Dann gehe ich halt mal wieder shoppen oder geh mal in die Sauna oder sowas, tu mir halt irgendwas Gutes, damit ich auch irgendwie weiß, ja, ich habe mein Ziel erreicht, ich belohne mich jetzt.
Jetzt war es trotzdem so, dass die während der WM so ein bisschen Motivation von außen kam dann ja doch, also ich erinnere mich so ein bisschen an die Debatte, durften die Frauen jetzt mal mit ins Hotel oder wie ist das? Ist das doch auch ein Mittel, was dann zieht, weil jetzt endlich Frau oder Freundin zu sehen, ist ja auch eine intrinsische Motivation.
Ja, naja, ja, schon, aber ich glaube gar nicht, dass das so sehr in die Richtung ging, dass das dazu gedacht war, um die Spieler nochmal von außen zu motivieren, sondern es ging eher so in die Richtung, das tatsächlich als Belohnung zu sehen. Das heißt, wir haben hier ein gutes Ergebnis gespielt, also durften die Frauen, Freundinnen eben auch mal kommen und dann wurde sich halt mal eben einen schönen Tag gemacht und nicht trainiert.
Jetzt ist es so, die Quali, gerade für die Europameisterschaft, ich habe mich mal einfach als Zuschauer überprüft, dass selbst ich so dachte, boah, jetzt geht schon wieder Länderspiel los, wir haben uns doch gerade so gefreut. Also mir fällt es schon gerade schwer, die Spiele ganz interessiert zu gucken, obwohl ich die ganze WM verfolgt habe und auch die Spiele davor. Selbst für mich als Fan ist diese Pause also zu kurz. Wie muss es dann erst den Spielern gehen?
Ja, also ist auf jeden Fall zu kurz, bin ich mir ganz sicher, weil das ist einfach so ein Riesending gewesen, wirklich halt, ja, gerade für, ich meine, ne, so Leute wie Philipp Lahm, super richtig gemacht, alles perfekt. Ja. Ich habe mein großes Ziel erreicht, was ich immer wollte und dann sage ich, okay, dann höre ich jetzt mit Nationalmannschaft auch komplett auf. Super. Ja. Für die anderen Spieler, die jetzt weiter dabei sind, bin ich mir sicher zu kurz. Weil ich freue mich gerade noch und ich möchte auch die Zeit haben, mich zu freuen. Und dann geht's halt im Prinzip jetzt schon wieder von vorne los. Das heißt, jetzt kommt schon wieder das nächste langfristige Ziel. Und ich glaube einfach, das ist eine ganz natürliche Reaktion, dass man dann sagt, nee, da habe ich jetzt gerade echt noch keinen Nerv zu. Also das ist einfach noch, das hätte nach einem halben Jahr hätten die vielleicht von selber wieder gesagt, super, jetzt hätte ich mal wieder Bock, auch die Leute zu sehen, einfach nochmal über die WM wieder ein bisschen zu sprechen und dann, okay, können wir jetzt zusammen gucken, was gehen wir als nächstes an. Aber es ist einfach viel zu schnell.
Das heißt, nach einem großen erreichten Ziel, nach einem großen Fertig, darf auch erstmal eine große Pause kommen, bevor ich mich da wieder reinbegebe?
Ich glaube, das ist sogar ganz automatisch, dass ich einfach keine Lust habe, mich dann wirklich erstmal mit dem Thema wieder zu beschäftigen. Also aus meiner eigenen Erfahrung, nach meiner Doktorarbeit, konnte ich mein Thema aus der Arbeit ein Jahr lang überhaupt nicht mehr sehen und war wirklich sehr froh, wenn ich damit in Ruhe gelassen wurde. Danach habe ich wieder Lust gekriegt, mich damit auseinanderzusetzen.
Großer Erfolg braucht eine große Pause, sagt Janine Ohlert von der Sporthochschule hier in Köln. Glücksgefühle, endlich fertig.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Dabei stellt sich mal die kreative Frage, wann ist ein Werk denn endlich fertig? Also an seinem Optimum tatsächlich angekommen, die Sättigungskurve ist richtig erreicht und abgeschlossen. Vielleicht doch noch ein Vorwort fürs Buch oder brauche ich noch eine Strophe in dem Lied? Letzteres kann der Singer-Songwriter Honig beantworten. Stefan, du bist hier bei uns im Studio, wirst auch bei uns gespielt regelmäßig und hast gerade deine Tour beendet. Ich habe 19 Gigs in 21 Tagen, stimmt das?
Das stimmt, ja.
Wie war's?
Anstrengend und wunderbar.
Lass uns kurz beim Wunderbar bleiben. Kannst du noch drei Sätze dazu sagen, wie es in deinem Innersten gerade aussieht?
Ja, jetzt ist es so ein bisschen Leere da gerade, weil man gewöhnt sich schon sehr daran, dass man mit den 5 Bandmitgliedern, Tourmanager und so auf einem Haufen hängt für 3 Wochen und Man fragt sich, wann ist denn heute Soundcheck? Aber jetzt muss man sich erstmal wieder dran gewöhnen, dass erstmal kein Soundcheck ist.
Ist heute tatsächlich der erste Tag?
Ich hatte jetzt schon zwei Tage, hatten wir schon.
Macht ihr das so zum Stichwort fertig werden? Gibt es ein Ritual, dass ihr nach jedem Konzert noch ein bisschen beieinander setzt? Die Stimmung ist ja wahrscheinlich irgendwie noch aufgekratzt, oder macht ihr das nicht?
Ja, so ritualisieren kann man da wenig bei 3 Wochen, weil manchmal hat man einen, der hat echt Bock, nach Hause zu gehen nach dem Konzert. Und da muss man sich eigentlich es geht eher so ein bisschen darum, da so zu gucken, wie sind alle drauf und was braucht man heute. Manchmal haut man direkt nach dem Konzert ab und manchmal sitzt man noch bis 5 Uhr morgens an der Bar.
Obwohl du bist Düsseldorfer und ihr wart unter anderem bis Berlin rauf, ihr seid nicht abends dann noch nach Hause gefahren, sondern das heißt dann schon Hotel, ne?
Ja, wir waren auch in London auf der Tour und in Bern und in Wien und wir sind kein Mal nach Hause gekommen.
Jetzt ist Fertigwerden für euch ja an mehreren Stellen wichtig. Also Konzert abschließen ist das eine. Keine Ahnung, wenn du an einem Song schreibst, ist es das andere. Wenn eine CD fertig wird, ich glaube 3 Alben sind draußen mittlerweile, ja, von Honig, ist das dritte. Ist ein Fertigwerden anders als ein anderes Fertigwerden für dich?
Auf jeden Fall. Es ist immer ein bisschen anders. Gerade bei den Platten kommt es halt auch immer darauf an, wie man in was für einer Konstellation und in was für einem Rahmen man so eine Platte aufnimmt. Und da waren eigentlich alle 3 Honigplatten sehr unterschiedlich. Die erste habe ich praktisch zu zweit mit einem Freund gemacht. Ich habe die Songs fertig gemacht, ihm gegeben und er hat die Arrangements gemacht. Da hatte ich praktisch auch so dieses Fertigwerden an ihn abgegeben. Da war gar nicht mehr so wirklich mein Ding.
Auch mal schön.
Die zweite habe ich ganz alleine mehr oder weniger gemacht. Da musste ich selber genau entscheiden, wann jetzt gut ist. Und bei der dritten war es jetzt so ein Bandalbum und da waren wir irgendwie dann alle so im Boot. Und also es ist bei jeder Platte ein bisschen anders gewesen.
Kommt das zustande, dass ihr vielleicht im Studio sitzt oder du beim Schreiben irgendwie merkst, ach, eigentlich wollte ich den Song mit auf die Platte nehmen, aber irgendwas arbeitet noch in mir, ich krieg's nicht ganz hin oder kann es noch nicht ganz benennen und schieb nochmal?
Ja, das passt. Also es ist bei den letzten beiden Platten ist das passiert. Der eine, bei dem das bei der letzten Platte passiert ist, der ist jetzt auf dem neuen Album drauf. Das
ist natürlich gut, wenn man da schon wieder einen Anfang fürs nächste hat. Ja.
Nee, das war auch für mich immer so ein bisschen so eine beruhigende Sache, weil ich habe auch oft nach Platten erstmal so eine kreative Durststrecke, durch die ich durch muss, um überhaupt rauszufinden, wie soll jetzt das nächste Ding klingen, weil es darf ja nicht irgendwie Teil 2 von dem jetzigen Album, deswegen ist das auch gut, so ein bisschen zu sortieren, aber dieser Song Swimming Lessons, den ich von den letzten Sessions noch mit rübergenommen hatte, der hat mich immer so ein bisschen aufrecht erhalten und gesagt, so, da kommt wieder was, du weißt schon, wie das nächste anfängt.
Gönnst du dir was, wenn du einen Song fertig hast? Also gibt es dann so eine kleine, oder wie belohnst du dich dann?
Das Ding ist, dass wenn ich einen Song fertig habe, das merke ich gar nicht so, wann der so richtig fertig ist. Man merkt so, wenn man so eine Strophe, Refrain-Gerüst gemacht hat, was man irgendwie gut findet, dann kann man sich schon mal irgendwie sagen, heute Abend gehe ich mal auf die Rolle und freue mich des Lebens. Aber
wenn du Glück hast, werden noch eigene Songs irgendwo gespielt.
Ja, okay, das finde ich immer eher unglücklich.
Entschuldigung, hören Sie, das ist mein Song, ja, hier, den Sie da gerade
heute ausmachen. Der Prozess, bis so ein Song, eigentlich ist für mich so ein Song fertig, wenn die Platte fertig ist. Und bis dahin kann mit dem Ding immer noch alles passieren. So. Aber so eine Platte abzugeben, das hat für mich immer so was ganz, das ist so ein finaler Cut, das beendet so eine Phase. Weil dann
ganz
hast
heilig
du,
dann doch irgendwie, ne?
Ja, du hast halt diese Phase in dem Leben der Band oder des Projektes auf Band gebracht. Das ist der... ja, also eine Momentaufnahme im Endeffekt ja eigentlich nur, weil wenn wir die Platte, die wir letztes Mal gemacht haben, nach 2 Jahren Touren nochmal aufnehmen würden, würden die Songs ganz anders klingen, weil wir die 1000 Mal gespielt haben und eine ganz andere Energie da noch vielleicht drin freigeworden.
Aber das heißt schon, der Song entwickelt sich dann natürlich auch weiter und ist damit gar nicht fertig, wenn ihr damit
Song,
dann on Tour
genau,
geht.
Der Song ist damit, deswegen sage ich auch immer, ein Album ist immer eine Momentaufnahme. Also zum Beispiel In My Drunken Head von der letzten Platte, den haben wir seitdem in verschiedenen Konstellationen und verschiedenen Arten, wie wir live gespielt haben, bestimmt in 5, 6 Versionen gespielt und der wird auch wieder eine neue Version nochmal irgendwann kriegen, was das aber für uns ja auch spannend behält, die Songs immer noch zu spielen, weil wir müssen die ja, also wir können ja dann nicht sagen, okay, wir spielen jetzt nur die neue Platte.
Ja. Ist Prozess wichtiger oder ist das Gefühl, es abzuschließen, wichtiger?
Also ich glaube, der Prozess ist deutlich wichtiger und der Punkt ist, abzuschließen kann manchmal eher ein Problem darstellen, weil man vielleicht noch nicht so weit ist oder sich mit einigen Sachen nicht so wohl fühlt. Und wenn man sich dann aber im Endeffekt durchgerungen hat, hat der Prozess des Fertigwerdens auch immer was sehr Erleichterndes, weil es einem frei macht fürs Nächste.
Hast du im Kopf, wie Lemon Law entstanden ist? Das ist ein Titel, den wir bei uns auch spielen. Gibt es dazu eine Entstehungsgeschichte?
Ja, das ist auch so ein Song, der einfach sich über super lange Zeit entwickelt hat. Ich weiß, ich mache zwischendurch manchmal so Sachen, wo ich irgendwie ein Wochenende wegfahre und einfach nur mich mit der Gitarre irgendwo ein Haus von Freunden, was leer steht oder so, irgendwie sowas. Und da hatte ich die ursprüngliche Idee zu Lemon Law und wusste aber die ganze Zeit, das ist was, wo ich eine energetische Band dahinter brauche. Und dann habe ich da so den Text halb fertig gehabt und so die groben Parts. Und dann wurden wir eingeladen, einen Tag im Studio in Haldern zu verbringen, weil die irgendeine Zeitung, die FAZ oder so.
Die
hatten
noch Kapazitäten frei.
Nee, die wollten einen Bericht über das Studio machen und dann hieß es, ja, ihr könnt einen Tag da rein, nur damit da jemand ist. Okay. Ne, wenn die Journalisten kommen, dann haben wir praktisch einen Studiotag umsonst gekriegt. Und dann habe ich diese Lemon Law-Ideen ausgepackt und habe einfach einen Tag probiert damit, was ich da in dem Studio machen kann. Und da ist der Song eigentlich dann entstanden.
Und das Ergebnis, das ist das hier. Stefan Honig, Lemon Law, gibt's auch bei D-Radio Wissen. Das aktuelle Album heißt It's Not a Hummingbird, It's Your Father's Ghost. Danke, dass du da warst.
Sehr gerne.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Auch bei uns hier in der Redaktion werden wir immer irgendwie doch noch fertig. Manchmal müssen allerdings ein paar allerletzte Kleinigkeiten auch noch in der Sendung fertig werden. Mein Kollege Stefan Beuting zum Beispiel ist die ganze Woche schon als Reporter für uns unterwegs und du bastelst gerade noch an einem Stück für die Sendung. Nebenan in einem kleinen Studio bist du jetzt gerade reingekommen, Stefan. Das heißt, du hast ja nicht so viel Zeit. Woran sitzen wir gerade?
Ich habe jetzt gerade am Anfang die O-Töne hingelegt und mir den Text dazu geschrieben.
O-Töne, also Originaltöne, diese Ausschnitte.
Richtig, genau. Ich habe halt gemerkt, dass es wirklich eine tolle Triebfeder gibt in unserem Job. Daniel hat das so schön auf den Punkt gebracht.
Wir arbeiten in einem Sender. Hier zählt immer das, was als nächstes on air gehen muss. Also ist das meine Priorität.
Erzähl doch mal, was du jetzt gerade vorhast inhaltlich. Woran steckst du?
Ja, ich habe ja gestern den Coach getroffen, Markus Dörr. Der hat mir wirklich gute Sachen über Zeitmanagement und Organisation erzählt. Ich habe ihm von meiner Herangehensweise erzählt, fertig werden und wie wir das machen wollen. Und er hat mich mit Tipps versorgt. Und jetzt möchte ich gerne im Prinzip die Problematik aufdröseln und dann Antworten geben, wie man da besser durchkommt.
Und wie sieht so dein Zeitmanagement gerade aus?
Ich habe jetzt tatsächlich ein bisschen den Pfad verlassen. Also ich habe mir das jetzt nicht feiner geclustert. Ich habe mir nur überlegt, ich möchte ganz schnell zu einem Ende kommen und dann die Feinheiten wie Musik oder ein feineres Arrangement ein bisschen weiter nach hinten legen.
Jetzt wissen wir ja, so spätestens 7:45 muss das Ding laufen über das Zeitmanagement. Was checkst du so deine Chancen ein? Packst du das? Also wir wissen, du schaffst viel normalerweise. Packst du es heute auch?
Ich denke, ich werde es schaffen. Also da würde ich jetzt einfach mal meinen Po drauf verwetten. Es ist nur die Frage, wie. Also wie wird das mit der Qualität sein?
Was ich dir nicht erzählt habe, ist, dass ich dich zwischendurch zweimal noch unterbrechen werde und du mir sozusagen noch kurz den Stand der Arbeit mal kurz abbilden musst. Packst du es trotzdem?
Packe ich trotzdem. Ich möchte einfach mit meiner neuen Sichtweise antworten, die mir gestern Markus Dörr übermittelt hat.
Das hört sich gut an. Stefan Beuting wird weiter für euch arbeiten.
Redaktionskonferenz.
Ein paar Wochen hat Antje noch, dann muss sie abgeben, die Masterarbeit. Sie studiert in Dresden an der Technischen Universität, und zwar Stadt- und Regionalentwicklung, und kümmert sich in ihrer Masterarbeit um essbare Städte. Also um die Frage unter anderem, wie kommt das Essen in die Städte? Und die Frage geht an Sie, Antje, in der D-Radio Wissen Redaktionskonferenz zum Thema Endlich fertig. Wie weit bist du?
Das Thema habe ich schon vor ungefähr einem Jahr angefangen zu finden. Angemeldet ist sie seit Mai. Und ich habe jetzt eine Verlängerung durchgekriegt bis Dezember. Und da muss ich es abgeben. Und der methodische Teil steht im Groben, also im Großen und Ganzen würde ich eher sagen. Und habe Interviews dazu geführt, die halt mir da weiterhelfen sollen. Und der Rest ist Literaturarbeit, die sich halt jetzt mega hinzieht.
Warum? Was ist das Problem?
Das ist halt ein sehr umfangreiches Thema. Und ich weiß irgendwie, glaube ich, nicht so richtig, wo anfangen und wo aufhören. Also insbesondere das, wo aufhören. Selber diese Grenze zu setzen, so bis hierhin ist jetzt gut, mehr Informationen kriege ich sowieso nicht oder es wäre auch zu tiefgehend oder genau. Also ich weiß nicht, inwiefern ich wirklich in die Tiefe gehen soll oder müsste in verschiedenen Kapiteln.
Da würde ich jetzt sagen, na ja, dafür ist ja ein Masterbetreuer da, zu dem man dann gehen kann, dann kann man das mit dem klären.
Ja, theoretisch ja, aber es ist halt dann doch irgendwie meine Sache. Also das Gefühl haben sie halt dann doch auch vermittelt, dass es ich eben nur mal im Master bin. Und da ist nun mal der Abschluss, eine Forschungsarbeit zu schreiben. Und im Endeffekt ist das dann eben meine Sache, das selber zu entscheiden.
Hast du gerade Bammel, dass es nicht gut gehen könnte?
Ein bisschen, ja.
Das heißt, es könnte sein, dass du es nicht fertig geschrieben bekommst. Wie viele Seiten sind das?
Also wir müssen um die 100 plus minus 20, also 80 bis 120 Seiten sind es.
Und wie viel hast du schon geschrieben?
Na, alles in allem wahrscheinlich so 70.
Naja.
Aber das, was da steht, gefällt mir halt nicht alles wirklich. Und es ist nicht alles das, was ich wirklich sagen will. Das ist so, glaube ich, das Problem. Also ich würde sicherlich 100 Seiten zusammenkriegen, auch 120. Aber ob das dann halt am Endeffekt das ist, was ich sagen will und auf den Punkt gebracht, so wie ich es haben möchte, wie ich es mir vorstelle, das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Also die eigenen Ansprüche quasi an die Arbeit.
Das heißt, da gibt es auch keine irgendwie Hilfsangebote, wenn der Masterbetreuer sagt, naja, das ist eben Teil der Prüfungsleistung sozusagen, dass du das irgendwie hinbekommst. Gibt es auch keine zusätzlichen Angebote an der TU Dresden, wo man sich mal hinwenden könnte?
Ja, die gibt es wahrscheinlich schon, aber dafür ist meine Zeit jetzt einfach zu knapp auch, ne? Also es gibt niemanden, wo man jetzt in Panik hingehen könnte und sagen könnte, oh Gott, wie soll ich es nur machen? Das ist halt einfach jetzt mein Problem, würde ich sagen.
Wie organisierst du dir gerade den Alltag?
Also ich arbeite meistens in der Bibliothek. Genau, da gehe ich halt dann vormittags hin und bleib bis abends und versuche da so viel wie möglich hinzubekommen. Aber das ist halt natürlich dann auch immer wieder unterbrochen durch Pausen, Mittagessen, Pause, Freunde, die Kaffee trinken etc. Aber ja, das ist so mein Arbeitsplatz gerade und da klappt das ganz gut.
Wie ist das mit den Mitstudierenden? Die müssen ja in einer ähnlichen Situation sein, mehr oder weniger.
Ja, zum Teil. Also der Großteil ist eigentlich, wird jetzt langsam schon eher fertig als ich. Also die meisten geben im November ab, Anfang, Mitte und Ende November. Und ein paar von denen haben sich jetzt auch schon verabschiedet, also die sind zurück ins Elternhaus, um da in Ruhe zu schreiben, um nicht abgelenkt zu werden von Freunde treffen etc. Haushalt, was einen so ablenkt von so wichtigen Aufgaben. Und die stecken dann eben nicht mit mir hier in dieser Situation, sondern ja.
Aber du hast doch die Bachelorarbeit hast du doch auch hingekriegt. Die Masterarbeit ist doch nur etwas größer, etwas länger.
Ja, eben. Aber auch die Bachelorarbeit war halt unter Zeitdruck dann schnell fertig zu kriegen. Also auch da hat sich das Problem schon gezeigt. Ich brauche halt diesen Druck, um was wirklich fertig zu bekommen.
Das heißt, im Zweifelsfall legst du dann am Ende Richtung Dezember kurz vor Weihnachten die Nachtschichten ein, damit das Ding
fertig
wird?
Genau. Also ich versuche das ab und zu jetzt schon zu machen, damit es dann nicht mehr so schlimm wird, aber ich glaube, es wird trotzdem so werden.
Hast du denn dann sowas, dass du sagst, okay, heute stehe ich nicht eher vom Schreibtisch auf, bis ich 3 Seiten geschrieben habe, nachdem ich aus der Bibliothek zurückgekommen bin? Oder wie machst du das?
Nee, das klappt leider nicht so gut. Also das ist, glaube ich, auch wirklich mein Hauptproblem, dass ich halt ein Kapitel anfange, dann bearbeite ich das, die Punkte, die da halt noch markiert sind. Dann fällt mir was an einer anderen Stelle ein, weil ich gerade eine gute Quelle eigentlich zu dem einen Punkt gefunden habe. Das passt aber auch in den anderen noch mit rein, dann mache ich da weiter. Und das ist, glaube ich, auch das Hauptproblem. Und dadurch gibt es halt jeweils auch am Tag nie ein richtiges Ende. Und das macht dann auch unzufrieden.
Was könnte dich denn motivieren? Also gibt es eine Belohnung, die wir dir ans Ende der Arbeit setzen können, damit es dich jetzt da durchträgt?
Also die habe ich mir schon selber gesetzt, die Belohnung. Habe ich mir selber schon überlegt, ich will eine kleine Reise machen, ich will nach Hamburg fahren und nach Schweden. Und das ist so ein bisschen das, was mich einfach irgendwie, dass ich dann weiß, okay, dann habe ich das als Ziel, als Belohnung und genau.
Und danach? Nach der Masterarbeit?
Ja, das ist wahrscheinlich auch mit einer der Punkte, warum es so lange gedauert hat, es ist halt dann auch ein enormer Umbruch. Also dann Arbeit zu suchen, wahrscheinlich auch wieder umzuziehen. Also ich wohne ja jetzt 3 Jahre in Dresden und es gefällt mir wahnsinnig gut, aber zu wissen, danach muss man sich komplett wieder neu orientieren, die Freunde wieder zurücklassen vielleicht und das führt sicherlich auch dazu, dass man das ein bisschen aufschiebt alles so.
Das heißt, du verhaftest eigentlich an dem Ort gerade und das projizierst du darauf, deine Masterarbeit nicht gezielt zu Ende zu schreiben?
Ja, wahrscheinlich auch ein bisschen, ja. Also zumindest am Anfang. Also jetzt natürlich, jetzt muss es einfach losgehen und fertig werden, aber am Anfang war es sicherlich auch mit ein Punkt, ja.
Antje, halt durch. Gleich zeigen wir dir nämlich, wie sehr es sich lohnt, durchzuhalten und wie groß und doll man sich dann freuen kann.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Mario Budimir hat 32 Semester studiert und er hat es geschafft, kann also ein klares Rollenvorbild heute Abend sein in der D-Radio Wissen Redaktionskonferenz zum Thema Endlich fertig, das Glücksgefühl. Er ist heute Diplom-Sportwissenschaftler und wir haben heute Nachmittag bereits mit ihm gesprochen und er hat uns erzählt, wie es eigentlich zu dieser doch recht hohen Anzahl an Semestern kommen konnte.
Oh Gott, das ist natürlich eine lange Geschichte. 32 Semester, da kann man natürlich eine ganze Menge erzählen. Aber im Endeffekt war es in der Tat so, dass ich die ersten Jahre eigentlich sehr ordentlich studiert habe, aber auch, sagen wir mal so, an der Sporthochschule war das Leben ja auch sehr schön und man wollte ja auch gar nicht weggehen. Damals war ja alles noch ein bisschen anders als heute.
Was genau war da anders?
Es wurde viel gefeiert nebenher und da ich keinerlei BAföG oder Unterstützung sonstigerweise bekommen habe, musste ich halt
viel arbeiten. Das war Nummer eins. Und dann hatte ich halt in der Tat einen Job, wo es tatsächlich auch so aussah, dass ich diesen Job vielleicht für immer machen würde oder für eine lange Zeit machen würde. Und dann habe ich halt einfach gearbeitet und nebenher weiter studiert und das Leben in Köln genossen, würde ich sagen. Und da war es halt einfach so, dass es ein wenig gedauert hat. Und dann war ich einige Jahre eigentlich gar nicht mehr an der Uni. Das Einzige, was ich halt jedes Semester machen musste, war, mich von meiner letzten Prüfung abzumelden. Und dann habe ich es tatsächlich geschafft, zweimal diesen Termin in, ich glaube, in einer Zeitspanne von von 10 bis 12 Jahren, es waren glaube ich 10 Jahre circa, zweimal verpeilt, mich abzumelden. Und dann hatte ich genau noch eine einzige Chance, diese Klausur zu schreiben, weil bei dreimal durchfallen, also jedes Mal, wenn ich mich nicht abgemeldet habe, bin ich durchgefallen, und beim dritten Mal wäre das Studium zu Ende gewesen.
Das ist also sozusagen die letzte Chance für ihn gewesen, hat er uns erzählt, und dann kam auch noch der richtige Druck dazu.
Es war tatsächlich das Einzige, was ich noch machen musste, war meine letzte Klausur schreiben und dann die Diplomarbeit schreiben. Ja, und dann war es halt irgendwann so, dass ich irgendwie, glaube ich, eine Nachricht von der Sporthochschule bekommen habe, dass der Diplomstudiengang ausläuft und ich noch genau 3 Semester Zeit habe, um mein Studium zu beenden, sonst ist es halt vorbei.
Dann haben wir uns gefragt, wieso er denn dann trotzdem angetreten ist bei dem Druck.
Dann kamen bei mir die Gedanken auf jeden Fall auf, dass es totaler Schwachsinn wäre, das Studium nicht zu beenden, weil im Endeffekt hatte ich alles gemacht. Es war ja eine wunderschöne Zeit, und wenn ich das hätte sausen lassen, das wäre natürlich total bekloppt gewesen. Ja, und dann habe ich mir noch ein Semester Zeit gelassen. Und das Einzige, was ich nicht gemacht habe, ist wirklich bis zum allerletzten Semester zu warten. Ich dachte mir, wenn ich da irgendwie die Diplomarbeit verhaue oder die nochmal schreiben muss oder weiß der Teufel was, dann hätte ich mir selbst die Kugel gegeben, glaube ich.
Mario hat uns erzählt, dann ist er mit 36 Jahren zurück zur Uni gegangen, wenn auch nur kurz.
Ich musste noch ein Seminar belegen, ein Seminar und eine letzte Prüfung. Dann bin ich in dieses Seminar reingegangen und dachte mir, okay, da könntest du natürlich auch schon der Vater von einigen sein. Waren einfach wirklich sehr jung, die Leute. Und dann habe ich halt in der Tat die letzte Prüfung gemacht und die tatsächlich auch sehr gut bestanden, was aber natürlich eine absolute Tortur war, nach, ich glaube, ich sage ja, 12 Jahren keine Prüfung, keine Uni, mich 3 Wochen in die Bibliothek zu setzen und zu lernen. Das war das absolute Chaos.
Aber er hat uns erzählt, es hat geklappt. Dabei hatte er ein ganz kleines Geheimnis.
Zu dem Zeitpunkt habe ich Prüfungsangstseminare gehalten. Und habe den Leuten sehr glaubhaft und sehr gut vermittelt, wie man perfekt lernt, wie man sich auf Prüfungen vorbereitet. Ja, und natürlich selber saß ich in der Bibliothek mit 400 verschiedenen Zetteln und alles komplett durcheinander gelernt, wie ein 8-Jähriger quasi. Und aber am Ende hat es irgendwie dann doch sehr gut geklappt. Habe die Klausur, glaube ich, habe so irgendwie eine 1, irgendwas geschrieben. Habe meine Diplomarbeit geschrieben, und als ich die Note bekommen habe und gesehen habe, dass ich bestanden habe, das war natürlich ein unglaublich gutes Gefühl. Und ich glaube, so viel Aufmerksamkeit von anderen Leuten wie an dem Tag habe ich in meinem Leben auch noch nie bekommen, weil es hat einfach wirklich kein Mensch geglaubt, dass ich jemals dieses Studium abschließen werde. Ich war auch wirklich der allerletzte Mohikaner quasi, der noch an der SPO war aus den ganzen Jahren.
Was für ein Glücksgefühl. Endlich fertig. Mario Budimir hat das Diplom gemacht nach 32 Semestern.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Wir haben nämlich unseren Reporter Stefan Beuting gebeten, während der Sendung noch einen Beitrag fertig zu machen. Und ich nehme mir einfach mal raus, ihn regelmäßig zu unterbrechen. Stefan, wie steht's?
Gegenfrage, können wir es kurz halten?
Wir können, es liegt an deinen Antworten. Ja. Was die anderen nämlich da draußen nicht wissen, ist, dass ich dich ja immer aus einem Studio, was zwar nebenan ist, aber doch hier rüber zerre.
Wir dachten, das ging mit einer Schaltung, geht nicht. Ich bin jetzt drüben, ich erzähle gerne von meiner Arbeit, die Arbeit macht Spaß. Ich bin auch schon weitergekommen, aber jetzt gerade die letzte Viertelstunde ist mir ein bisschen zu schnell vergangen. Ich glaube, ich muss gleich mal auf das Pareto-Prinzip umschwenken.
Was passiert, wenn jetzt wirklich Zeitdruck dazu kommt? Also irgendwas setzt mich massiv unter Druck, wie zum Beispiel in einer Live-Sendung.
Also Zeitmanagement bedeutet ja, Aufgaben, Termine in einer bestimmten Zeit und in einer bestimmten Qualität zu regeln. Und das sind meine beiden Stellschrauben, Zeit oder Qualität. Also wenn ich Termindruck habe, dann wird letztendlich die Qualität halt leiden darunter. Ich brauche aber nicht immer 100%. Und das ist mein liebster Freund im Zeitmanagement, der heißt Pareto. Das Pareto-Prinzip mit 20%, 80% schaffen. Ich weiß, viele Tausendstassare Künstler, die immer 100% haben wollen, leiden darunter. Und ich bin ein Minimax-Prinzipler und ich komme mit 20% immer recht gut und erfolgreich rum.
Ja, Markus Dörr sagt, er hat Pareto gern und ich habe Pareto auch gern, weil der entschuldigt schon die mangelnde Qualität, die gleich dabei rauskommt. Nein, aber ich gehe jetzt wieder rüber und gebe mir Mühe. Ja?
Du hast noch, wir sagen Viertel vor, müssen wir es senden, 30 minus 3, 27 Minuten hast du Zeit. Stefan Beuting zum Thema endlich fertig werden. Da ist das Glücksgefühl hinterher schön und der Geruch im Studio bei ihm auch etwas verschwitzt.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Jetzt reden wir ein bisschen nochmal über die Kunstmusik, hatten wir schon. Jetzt gucken wir mal auf das Buch. Martin Breitfeld ist Lektor bei Kiepenhauer und Witsch hier in Köln, zuständig für, Sie korrigieren, wenn das falsch wird, auf der einen Seite Sachbuch und Belletristik und auf der anderen Seite Übersetzung ausländischer Romane.
Genau, das stimmt.
Also wir reden über Autoren wie Ranga Yogeshwar, Professor Holger, also ein bisschen die Sparte Wissen leicht gemacht. Mhm. Bei ihm müssen ja einige Dinge fertig werden. Wir kümmern uns ja heute Abend so um das endlich fertig werden. Presseabteilung, Drucker, Buchhändler, online, die Autoren natürlich selbst. Wann war so die letzte wichtige Deadline, die bei Ihnen gerissen wurde?
Die letzte, kann natürlich hier keine Geheimnisse verraten, aber ich habe heute eine kleine Deadline gerissen, denn ich müsste im Grunde morgen früh Druckfahnen abgeben und habe das jetzt aber nicht mehr geschafft, die rechtzeitig fertig zu machen, weil ich ja hier eingeladen bin und muss deshalb eine Nachtschicht einlegen. Ja, aber die großen Deadlines, die sind so felsenfest, da kann man eigentlich sicher sein, dass die eingehalten werden.
Was sind die wichtigsten Deadlines? Ist es das finale Manuskript vom Autor an den Lektor oder ist es die finale Druckfahne? Gibt es so eine Hierarchie, wo man sagt, das ist wirklich eine ganz wichtige?
Ja, der allerwichtigste Punkt ist im Grunde zum Beispiel jetzt. Jetzt kommen die ganzen Manuskripte an, die wir im nächsten Herbst veröffentlichen. Die müssen jetzt alle fertig sein, weil sie noch bearbeitet werden müssen, bevor wir sie Anfang nächsten Jahres den Buchhändlern vorstellen. Und wenn die Manuskripte jetzt nicht kommen und jetzt nicht bearbeitet werden, dann kann das Buch im Grunde im nächsten Herbst kaum noch erscheinen.
Gibt es so eine Art Highlight im Arbeitsablauf bei Ihnen, dass Sie sagen, das ist der allerschönste Moment? Weil ich glaube, dieses jetzt gerade ist auch Druck, vermute ich mal, einfach da. Gibt es so einen Moment, wo Sie richtig Freude empfinden können?
Es ist immer ein ganz großer Moment, wenn das fertige Manuskript kommt. Das ist immer ein Moment der Freude. Ich weiß noch, dass in diesem Frühjahr zum Beispiel eine Autorin kam, die hat das alles ausgedruckt und hat einen Kuchen mitgebracht und Sekt mitgebracht, weil sie es alles richtig feiern wollte. Und das war für mich auch ein großer Moment der Freude. Es ist auch immer gleichzeitig ein Moment der Aufregung und der Angst, weil die Autorin oder der Autor gerne wissen möchte, wie das Manuskript denn jetzt ist. Und ich bin natürlich auch gespannt, wie das Manuskript dann ist. Das ist immer ein großer Tag.
Das heißt aber, danach beginnt, also gibt es schon nochmal eine Runde Korrekturen. Also finales Manuskript heißt, jetzt geht der Lektor im Zweifelsfall auch nochmal drüber.
Genau, dann geht es erst richtig los. Dann setzt man sich zusammen, bespricht jede Seite, jede Zeile, jedes Wort und überlegt, was man noch alles verändern muss. Also ob das Buch Längen hat, ob man was kürzen muss, ob man noch was in der Dramaturgie verändern muss. Und das gibt man dem Autor dann wieder zurück, damit er das alles nochmal machen kann. Und wenn er dann fertig ist, dann wird es nochmal gelesen. Und dann beginnen die ganzen Korrekturgänge. Dann wird es auf Kommasetzung, auf Zeichensetzung, auf Rechtschreibung hingelesen, damit es dann irgendwann gesetzt werden kann.
Wie viele Manuskripte haben Sie parallel dann so in so einem Prozess auf dem Schreibtisch?
Also als Lektor hat man ungefähr 5 bis 10 Manuskripte, die man betreut pro Halbjahr. Und gleichzeitig liest man natürlich ganz viel, denn es gibt ja auch in den folgenden Jahren immer Bücher, die veröffentlicht werden müssen. Und wir halten Kontakt mit Autoren, die Bücher schon veröffentlicht haben und die Ideen haben oder Textteile schicken oder einzelne Kapitel mal vorab testen lassen wollen. Das heißt, neben diesen 5 bis 10 Manuskripten, um die es geht, liest man auch noch eine ganze Menge andere Texte.
Gibt es Sachen, die Sie dann gar nicht mehr lesen, weil Sie es in der Freizeit nicht mehr geben können?
Ich kann das eigentlich ganz gut. Also wenn ich in Urlaub fahre, dann kaufe ich mir in der Buchhandlung Bücher, die mich interessieren und lese die auch ohne die Brille des Lektors. Dann bin ich da ganz normaler Leser und freue mich, wenn das ein spannendes, gutes, interessantes, aufregendes Buch ist.
Jetzt kommen Sie gerade aus Frankfurt, also gerade heißt vor 2 Wochen die Frankfurter Buchmesse zu Ende gegangen. Entsteht da dann nochmal was Neues auch, was man an Projekten dann mitbringt?
Ja, wir zum Beispiel haben auf der Buchmesse die Rechte an dem neuen Twin Peaks Roman erworben. Im Frühjahr 2016 kommt ja Twin Peaks wieder ins Fernsehen nach 25 Jahren und der Drehbuchautor Mark Frost, der schreibt gerade einen Roman, in dem er erzählt, was in den vergangenen 25 Jahren passiert ist, also was aus den Figuren geworden ist. Und der Roman ist noch nicht fertig, der wird erst im Frühjahr fertig werden und dann müssen wir uns also sputen, damit das Buch im Herbst erscheinen kann.
Krass, da sitzt ja wahrscheinlich eng mit dabei. Was ist für Sie, wenn Sie mit einem Autor zusammenarbeiten, so mit die größte Qualität? Also was brauchen Sie? Ist es Kreativität oder ist es auch einfach Verlässlichkeit, dass ein Autor, wenn er sagt, er liefert, dann auch liefert? Oder was ist so das Wichtigste?
Also man begleitet die Autoren ja im Grunde die ganze Zeit im Schreibprozess. Bei Wackelkandidaten hören wir ziemlich häufig nach, wie der Stand der Dinge ist, ob sie vorankommen, ob sie schreiben. Und das ist auch ziemlich wichtig, um zu gucken, ob das mit der endgültigen Deadline dann klappt.
Wie ist das mit der eigenen Motivation? Also kann man selbst sagen, ach komm, ich habe so viele Manuskripte über so viele Jahre jetzt betreut, das nächste schreibe ich selbst.
Nee, die Aspiration habe ich eigentlich gar nicht. Ich freue mich aber immer noch über ganz besondere Manuskripte. Es gibt ja wahnsinnig viele Bücher, die jeden Tag ankommen, wahnsinnig viele Manuskripte. Und es gibt aber immer noch welche, die rausragen. Und ich bin auch immer noch ziemlich neugierig. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen mein Problem, weil ich immer die Lust habe, in Manuskripte nochmal schnell reinzulesen und im Grunde aber eigentlich erstmal einen anderen Text fertig machen müsste.
So. Martin Breitfeld ist Lektor bei Kiepenhauer & Witsch.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Um 18 Uhr, also vor 1,5 Stunden, wurden bereits die Tische hochgeklappt. Und zwar in echt, mit einem Seilzug unter die Decke in der Werbeagentur Heldachon in Haarlem. Und das passt zu unserem Thema heute, endlich fertig, das Glücksgefühl in der D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Und dann haben wir es uns nicht nehmen lassen, heute Nachmittag bereits, ja, live ging ja nicht, da hatte derjenige jetzt schon Feierabend, also heute Nachmittag bereits, mit dem Gründer und dem Art Director dieser Werbeagentur, Sander Wenendahl, zu sprechen. Das haben wir auf Englisch gemacht und als erstes wollte ich von ihm wissen, warum die das eigentlich machen, die Tische um 18 Uhr unter die Decke zu ziehen.
Why do we do it?
Ja.
Because life is so much more than working. And you need to stop sometimes, so why not around 6?
Is it to make sure that people are not doing any overtime?
Yeah, well, that might be a possibility. Although, if you have the focus that you want to do the things, that you do the things you want to do on a day, and they have to be finished before 6, most of the time it will work. And if it doesn't, well, sometimes people jump in the office half an hour or an hour earlier. Although it is possible to work 50 minutes later or 30 minutes, but actually we don't do that often.
Also Sander sagt gerade, es funktioniert erstmal und sie machen es einfach, weil das Leben noch so viel mehr Facetten hat als nur die Arbeit. Und er sagt, natürlich gibt es so eine gewisse Karenzzeit, also es kann sein, dass man mal 15 Minuten länger arbeitet, aber im Großen und Ganzen funktioniert es. So that means that everybody gets finished the work he or she wants to do during the day, or is it a lot of taking home your work or doing it the next day?
No, actually we finish our jobs mostly before 6, and if we don't, we start tomorrow is another day, which doesn't mean we are not focused all day. We're very focused and we work hard, but we play hard as well.
So it's work hard and party hard.
Actually, yeah.
Also Sie arbeiten sehr hart und das ist der Grund, warum Sie es dann eben auch in der Zeit schaffen. Aber es gibt eben die Möglichkeit, auch ab und zu mal ein bisschen länger zu arbeiten. How did you come up with the idea in the first place?
Our agency builds brands that want to have positive impact on society instead of positive impact on their market, which means that we always ask our clients the question, what do you want to give to society? And then we start building our office the way we build brands. So what is it we want to give to society? A nice place to be inspired and inspire each other. So we build our office out of trash, and we build another treasure out of it. And then we thought, why don't we share our treasure? But oh, there were a lot of tables in our office, and we thought, okay, why don't we let them disappear into the ground, which didn't work that well. We found out quite fast, and then we thought, okay, let's lift them up. And the extra positive side is the computers are close to the ceiling and the tables are, well, some kind of safe for the computers as well.
Also Sander sagt gerade, dass sie ursprünglich mal angefangen haben, als Agentur Projekte zu machen, die was Positives an die Gesellschaft geben wollten. Und dann haben sie sich gefragt, naja, wie können wir unsere Agentur auch so organisieren, dass wir was Positives an die Gesellschaft geben? Und dann haben sie gesagt, naja, so bauen wir eben eine Agentur, in der man gerne arbeitet. Und dann haben sie versucht, erst die Tische im Boden zu verschwinden zu lassen. Das hat nicht so richtig funktioniert. Und heute fahren sie die eben um 6 Uhr unter die Decke. Das hat eben den netten Nebeneffekt auch, dass die Computer geschützt sind.
How did your staff react to that idea? Were they comfortable with it or
yeah,
was there some...
They love it. It's so much nicer to work in a nice place in an environment where play is possible than sitting all day behind a boring desk, isn't it?
It is. And what happens after 6 o'clock to the room?
Yeah, it depends. I just received a flyer of a yoga class, which is being held in our office when we're gone. For example, yoga classes are given, or biological cooking classes, or product presentation, or even high-end fashion swapping parties. Or we just give a party because we want to give a party, stuff like that.
Also er sagt gerade, was passiert in dem Raum. Also Yogakurse werden angeboten, teilweise wird Unterricht fürs Kochen wird gegeben oder sie laden einfach zu einer Party irgendwie ein.
And what happens to the room at the weekend?
Well, if people want to use it, they can call us or send us an email. And if we like the idea, they are free to use it and we ask an amount, whatever they want to give, instead for it. And at the end of the year, we do something with this money, doing good thing.
Also er sagt, gerade am Wochenende ist es halt möglich, den Platz auch zu mieten. Und dann nehmen sie eine kleine Gebühr dafür. Und am Ende des Jahres veranstalten sie irgendwas mit dem Projekt, von dem sie glauben, dass es gut ist. Can you give us an example what projects your agency is working at the moment?
Yeah, at the moment we are working for a campaign, a new kind of washing powder, which is made out of special nuts, and it's biological degradable, and it's no hypoallergenic. And we're working on the new campaign for below the line of the Triodos Bank. We're working for a new kind of mineral water, which says drink, buy 1 liter and give 1 liter of water in other countries. We are working for Kuichi, a fair trade jeans brand, a very cool brand, by the way. Yeah, stuff like that.
Arbeiten gerade an einem neuen Waschmittel, unter anderem auch an einem neuen Mineralwasser nach dem Motto 1 Liter kaufen, einen abgeben in Entwicklungsländer oder an eine Marke für eine Fairtrade-Jeans. Dafür arbeiten sie bis 18 Uhr, maximal 18.30 Uhr. Das heißt, seit einer guten Stunde haben sie spätestens Feierabend in der Agentur Heldachon in Haarlem. Sander Wenendahl war das, Gründer und Art Director der Agentur.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Wir haben den Kollegen Stefan Beuting ja heute so ein bisschen mit der Aufgabe belastet, ein Stück fertig zu machen, während die Sendung läuft. Stefan, kommst du? Er kommt dann jetzt auch. Es tut mir leid, ich hatte, da ist er dann. Ich hatte dir vor 2 Minuten gesagt, dass du gleich dran bist. Aber wir haben so eine Taste, mit dem kann ich rüberstellen und habe ihn etwas vorgewarnt. Wie sieht's aus?
Ja, ich bin jetzt im Stress. Also ich bin einerseits überrascht, wie schnell die Dinge klappen. Andererseits doch echt auch erstaunt, wie die Zeit fliegt. Und ein bisschen weniger Druck wäre auch okay gewesen.
Jetzt haben wir 19:41. Wir haben so gesagt, ich würde gerne einmal vorher drüber hören. Bei 4 Minuten Stück. Plus wir wollen es dann senden. 19:50 senden. Das heißt, du hast hiernach noch so 4-5 Minuten Zeit. Und ich quatsche dir ständig dazwischen. Ist das ein Problem, dass so Störungen dann dazukommen? So ist die Frage.
Wir hatten uns ja noch so ein Gimmick überlegt. Ne? Der hatte mir erzählt, es gibt so eine...
Der ist der Coach, mit dem du gestern gesprochen hast.
Der Markus Dörr, siehst du, ich bin völlig von der Rolle. Der hat mir erzählt, er hat mal eine Geschichte erzählt bekommen von einem Kollegen, der einen Leuchtturm auf den Tisch stellt. Und dann eben ist das der O-Ton auch schon.
Ja, komm, wir können selbst erzählen. Erzählt. Sein Chef hat ihm einen Leuchtturm geschenkt. Und wenn er diesen Leuchtturm auf seinen Schreibtisch stellt, dann lassen ihn die Leute in Ruhe. Also es ist auch lustig, aber man wird für diese Zeit in Ruhe gelassen.
Das Schöne ist, mein Leuchtturm ist das Rotlicht.
Ich habe vergessen, so eine grüne Vase habe ich mir gemacht mit roten Schraubendrehern drin. Die habe ich aber vergessen, auf den Tisch zu stellen. Also wenn die Hektik zu groß wird, dann wirst du nicht fertig.
Stefan Beuting, noch 4 Minuten, die Zeit läuft.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Was für ein Glücksgefühl. Endlich fertig. 19:50 hatten wir dem Kollegen Stefan Beuting gesagt, muss das Stück fertig werden. 19:45 hat er bereits eine Sicherheitsversion ins System gestellt und hat gesagt, ich lege nur noch ein bisschen Musik drunter. Zu dem Thema, wie werde ich eigentlich fertig? Was muss ich tatsächlich beachten? Wie kann ich es richtig machen? Was er mir nicht gesagt hat, ist, dass er zusätzlich den ersten O-Ton auch noch ausgetauscht hat und jetzt mit unserer Online-Chefin Anja Stöcker anfängt. Die weiß, online ist ganz speziell.
Also in Internetzusammenhängen ist man eh nie fertig.
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie ich das mache, weil ich werde ja nie fertig.
Ich bin im Fertigwerden nicht gut.
Ich quäle mich immer sehr, aber ich weiß mittlerweile, die Erfahrung zeigt es, ich werde fertig. Ich werde immer fertig. Ich bin noch nie nicht fertig geworden.
Fertig werden. Hört man genau hin bei den Kollegen aus der Redaktion und dann wird klar, das ist kein Zuckerschlecken.
Andere sagen manchmal, ich wäre gut, aber ich selber finde das überhaupt gar nicht, weil ich im Kopf immer noch 50 Milliarden andere Dinge habe.
Die Geschichte vom Fertigwerden oder besser vom Nicht-Zufrieden-Sein mit dem Fertigwerden, sie ist eine Geschichte von schiefen Selbstbildern, von mangelnder Organisation und von zu hochgesteckten Erwartungen.
Also kommt echt auf den Tag drauf an, aber manchmal gibt es Situationen, da komme ich hier morgens rein und denke, ich hätte eigentlich schon vor 48 Stunden anfangen müssen, meine Aufgaben zu erledigen, weil die Kollegen warten.
Das Gute an diesem Beitrag ist, das Versprechen steht. Es gibt da Rädchen, an denen du drehen kannst. Am Ende, so viel steht fest, hat mir das Denken ans Fertigwerden geholfen und tatsächlich diesen Beitrag hier fertig werden lassen. Aber der Reihe nach.
Markus Dörr ruft mich an und fragt mich, wenn es um das Thema Organisation, Selbstmanagement, Umgang mit Aufgaben und Zeit geht.
Habe ich natürlich gemacht und direkt angefangen, den meiner Meinung nach stärksten Tipp umzusetzen.
Tipp Nummer 1. Den Schreibtisch abrüsten. Oder warum es gut ist, heute schon für morgen zu listen.
Ich kann mindestens eine Stunde Zeit sparen, wenn ich mir am Tag vorher, bevor ich nach Hause gehe, wenn ich so meinen Schreibtisch abrüste, nenne ich das gerne, und nochmal Ruhe finde für 5 bis 10 Minuten, wenn ich den nächsten Tag plane. Was sind meine großen Steine für den nächsten Tag, die Big Points, die in meinen Zeitraster für den nächsten Tag eintrage, mir genügend Puffer lasse und diese To-Do-Liste ihren heiligen Ort hat.
Und genau so habe ich das heute gemacht. Und ich bin weit gekommen. Besonders erstaunlich, ich hatte ein gutes Gefühl. Selbst um 14:45, als ich 40 Minuten Fehlzeit hatte. Kurz neu überlegt, Plan umgestellt, fertig. Gute Sache.
Tipp Nummer 2. Zeitmarken setzen. Oder die Kunst zu ahnen, wie lang was dauert.
Ein psychologischer Trick ist, wenn ich mir sage, ich nehme jetzt für diese Aufgabe 20 Minuten. Ne? Also wie lange dauert normalerweise eine Aufgabe? Naja, so lange wie sie dauert. Ne? Toll. Ist aber womöglich zu lang. Und wenn ich mir sage, ich nehme mir 20 Minuten für diese Aufgabe, werde ich auf einmal lernen, wie ich sie kürzer, stringenter ausführe. Also das, mit diesem Trick schaffe ich es, meine Aufgaben tatsächlich auch fertig zu machen.
Zunächst einmal war dann natürlich direkt morgens die Enttäuschung. O-Töne einholen ist mit 30 Minuten getimt, dauert aber 45. Quetschchen gehalten. Allerdings ohne hätte ich mindestens 3-mal so viel gequatscht. Und beim nächsten Punkt O-Töne schneiden, war die Zeit schon fast wieder drin.
Tipp Nummer 3. Der 90-Minuten-Zyklus. Oder ohne Entspannung keine Spannung.
Störung über den Tag und sich ablenken zu lassen, das darf es gerne sein, wenn es bewusst passiert. Und man hat halt herausgefunden, es gibt so etwas wie einen 90-Minuten-Zyklus, wo wir uns konzentrieren. 70 Minuten hochkonzentriert sind und dann die anderen 20 Minuten sagt unser Gehirn, jetzt lass mich mal in Ruhe. Wir gehen in so einen inneren kreativen Modus, der so eher rezeptiv ist. Also wir nehmen eher auf von unserer Umwelt und sind gar nicht in der Lage, so richtig konzentriert zu arbeiten. Wenn wir diesen Rhythmus für uns nutzen, sind wir effektiver, sind wir schneller und wir können auch mal die Seele baumeln lassen. Also wenn ich das schon mal genieße, ist das über den Tag erlaubt.
Einfacher Effekt. Ich habe heute weniger Pausen gemacht, aber einige lange und die dafür mit gutem Gewissen. Tja, und nun ist der Beitrag fast fertig. Bleibt noch die Frage, ob das jetzt alles Eintagsfliegen waren oder hier schon eine Verhaltensänderung am Werk ist. Ich glaube ja Letzteres. Aber für den Moment bin ich einfach nur zufrieden, fertig zu sein und auch dankbar, dass meine Kollegin Almut, die vom Anfang, ihr wisst schon, die immer fertig wird, dass die doch recht hatte mit ihrer Einschätzung. So, nun ist der Beitrag fertig. Bleibt noch die Frage, ob das jetzt alles Eintagsfliegen waren oder hier schon echte Verhaltensänderung am Werk ist. Ich glaube ja Letzteres. Für den Moment bin ich einfach nur zufrieden und auch dankbar, dass meine Kollegin Almut, die vom Anfang, ihr wisst schon, die immer fertig wird, dass die doch recht hatte mit ihrer Einschätzung.
Also ich glaube zum Beispiel auch, der Beuting wird auch immer fertig. Dieses Grundvertrauen habe ich in ihn auch. Deswegen lasse ich auch machen, weil ich weiß, der Beuting wird fertig und er kann selber einschätzen, ob er eine Stunde vorher fertig wird oder ob es eine halbe Stunde vorher ist. Aber ich weiß, der wird fertig und das weiß er, glaube ich, auch von sich. Er wird fertig.
So ist er. Jetzt ist er ein bisschen atemlos im Studio, aber es stimmt, der Beuting wird immer fertig.
Ein paar Federn gelassen, aber heute.
Also hat sich's schlimm angefühlt? Wir haben jetzt wirklich gesagt, du fängst kurz nach sechs erst an. Hat sich's schlimm angefühlt?
Ja. Ich würde dreiteilig antworten. Im Mittelteil war es gut. Im Mittelteil war es gut. Am Anfang habe ich wirklich eine kleine Blockade gehabt. Da habe ich gedacht, so, jetzt schnell die gute Idee. Kam sie natürlich nicht. Da habe ich gedacht, okay, langsam die gute Idee. Da kam dann eine und dann habe ich gedacht, okay, so geht es los. Und am Ende habe ich so eine leicht zittrige Hand bei der Maus gekriegt. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt bist du nicht mehr schnell beim Musikpegeln, obwohl du noch 3 Minuten hast, sondern sehr, sehr langsam, weil du wie so ein mit so einem Tremor halt die Maus bewegt hast. Das war irgendwie zu viel Stresshormon.
Die entscheidende Frage für mich ist ja, wie belohnst du dich jetzt?
Oh, heute Abend, ich glaube, da liegt ein kühles Becks 03 im Kühlschrank. Das ist meins.
Könnte natürlich auch ein anderes alkoholisches.
Nein, es muss Becks sein.
Was nimmst du mit? Nimmst du die Tipps mit, die der Coach dir gegeben hat, dass es so funktioniert?
Ja, ich denke wirklich, also das mit diesem Abends, die Liste machen für den nächsten Tag, ist und bleibt eine gute Idee. Und das hat mir heute wirklich einen schönen Arbeitstag beschert.
Stefan Beuting hat es geschafft und hat jetzt das Glücksgefühl. Endlich fertig, DD-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Was für ein Stress. Das könnt ihr alles in Ruhe nachlesen bei uns auf der Homepage dradiowissen.de. Da gibt es ab gleich auch schon den Podcast der ganzen Sendung. Und zum Runterkommen ist das Fink, Looking Too Closely, morgen die 100. Ich bin Sven Preger. Schönen Abend. Ciao.
Dradio Wissen.